Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ich war in dieser Woche auf einem Pastorenkonvent. Das gibt es immer mal wieder bei uns. Also unser Gemeindebund ist in verschiedene Kreise eingeteilt und die Kreise haben immer mal wieder so Treffen, wo sich die Hauptamtlichen treffen, um über verschiedene Themen zu sprechen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wusstet, es gibt bei uns im Bund jemanden, der ist ganz speziell angestellt, um das Thema Gebet nach vorne zu bringen. Und der war am Dienstag bei dem Konvent dabei und hat uns so ein bisschen mit in das Thema hörendes Gebet genommen. Und da waren durchaus ein paar spannende Gedanken bei. Und das hat mich auch inspiriert, heute das zum Thema hier im Gottesdienst zu machen. Aber vielleicht erstmal so ein paar Beobachtungen eigentlich zu unserem Alltag. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber irgendwie steht das Leben ja echt selten mal ein bisschen still. Bei mir persönlich, das Smartphone ist oft recht nah. Es kommen ständig Nachrichten rein oder man hört Podcasts oder so. Also ein cooler Podcast, den ich gerade gehört habe, schon eine ältere Folge von Talk ohne Gast und die machen so Jahresvorsätzchen, für jeden Monat einen Vorsatz. Und ein Vorsatz war, in einem Monat eine Stunde spazieren zu gehen und zwar ohne Podcast oder Musik oder irgendwas auf den Ohren, sondern einfach nur alleine eine Stunde spazieren gehen. Und war ein Vorschlag von dem Moritz Neumeier und der Till Reiner sagte, boah, das kann ich überhaupt nicht. Also irgendwie scheint uns Stille schwer zu fallen. Wir haben immer irgendetwas um uns rum. Wir haben auch irgendwie fast ständig Termine und sind irgendwo unterwegs und mindestens haben wir noch Gedanken im Kopf, die uns irgendwie beschäftigen. Also selbst wenn wir mal alleine sind, sind wir selten wirklich still. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal wirklich Stille erlebt hast. Ich glaube, oft erleben wir genau das Gegenteil. Wenn mal irgendwie Stille sich anbahnt, dann greifen wir doch zum Handy oder versuchen irgendwie anders diese Stille zu füllen. Vielleicht fällt uns Stille ja so schwer, weil wir verlernt haben, was wir in dieser Stille eigentlich tun können oder tun sollen. Jesus kannte Stille. Und er kannte sie nicht nur, sondern er hat sie auch ganz bewusst gesucht. Und ich habe euch für heute einen ganz kurzen Text mitgebracht aus Markus 1. Aber erstmal so ein bisschen der Kontext. Also in Markus 1, da passieren richtig krasse Sachen. Zum Beispiel predigt Jesus in einer Synagoge und die Leute merken, ey, was ist das für ein krasser Lehrer? Im Gegensatz zu den Lehrern, die wir sonst so hatten hier in der Synagoge, hat der irgendwie die Vollmacht Gottes. Da steckt mehr dahinter. Die Leute hören ihn reden und sie sind begeistert. Dann heilt er noch in dieser Synagoge einen Besessenen. Kurze Zeit später, als sie nach Hause kommen, beziehungsweise zu dem Petrus nach Hause, da heilt er die Schwiegermutter von Petrus. Die hat Fieber und liegt im Bett. Und am Abend kommen dann ganze Menschenmengen. In Vers 33 heißt es, die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt. Also die ganzen Leute strömen auf ihn zu und sind begeistert von ihm und bejubeln ihn. Also hier in Markus 1, da hat Jesus die maximale Aufmerksamkeit. Ich glaube gleichzeitig aber auch echt viel Druck, weil die Leute viel von ihm erwartet haben. Jesus steht total im Zentrum. Und dann kommt der Vers, den ich heute mitgebracht habe, Vers 35. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Also Jesus geht nicht irgendwie weg, nachdem es Stress gab oder nachdem es Streit gab, sondern an so einem Peak, mitten im Erfolg, da geht er raus. Da zieht Jesus sich zurück. Ich glaube, das macht er, weil er weiß, wenn ich jetzt nur auf das reagiere, was auf mich zugeflogen kommt, dann verliere ich meine Ausrichtung. Ich brauche jetzt irgendwie eine Stille. Ich brauche irgendwie eine Zeit, eine Auszeit. Und Jesus geht in diese Stille und dann heißt es, dass die Jünger ihn suchen. Also irgendwie weiß keiner, wo er eigentlich jetzt gerade ist. Und sie sagen dann auch später, hey, alle suchen dich. Wo warst du? Und Jesus, die Antwort von Jesus ist dann schon etwas überraschend, weil er geht nicht zurück zu dieser Menge von Leuten, die ihn erwarten, die ihn feiern, sondern er entscheidet sich für einen nächsten Schritt. Er zieht weiter. Er geht weg von diesem Ort, wo er umjubelt wird, in andere Dörfer. Und ich glaube, das macht er, weil er vorher im Gebet war. Weil er vorher mit Gott gesprochen hat. Weil Gebet ist nicht nur Bitten und Wünsche äußern, sondern Gebet kann ein Ort sein, an dem wir uns neu ausrichten. Bevor Jesus handelt, da verankert er sich neu bei Gott. Er geht mit Gott ins Gespräch und hört, was Gott ihm zu sagen hat, was Gottes Ideen sind, was Gott vorhat. Ich erlebe, dass viele Menschen sagen, ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich beten soll. So, die typische Erfahrung ist, dass uns die Worte fehlen, dass unsere Gedanken auch abschweifen, dass wir uns unkonzentriert fühlen. Ich glaube, das Problem ist, wir denken, dass Gebet spontan perfekt sein müsste. Dass man so ein richtiger Gebetsprofi sein müsste und sofort die richtigen Worte, die richtigen Gedanken im Kopf haben müsste. Aber Christen haben schon immer auch Hilfen zum Beten benutzt. Man muss gar nicht irgendwie alleine und aus sich heraus beten, sondern es wurden schon immer die Psalmen genutzt, es wurden liturgische Gebete genutzt, es wurde das Vaterunser genutzt. Und genau darüber hat Martin Luther mal ein kleines Buch geschrieben. Martin Luther, wie man beten soll. Und ich finde dieses Buch ziemlich cool, weil er dieses Buch geschrieben hat, weil sein Barbier, also sein Friseur, fragt ihn, hey, wie geht das eigentlich mit diesem Beten? Wie kann ich beten? Und das ist das Coole an diesem Buch. Also Luther kann ja echt krass theologisch abdrehen und man versteht relativ wenig, aber hier hat er geschrieben für einen ganz normalen Menschen. Für einen Freund, für einen, der Friseur war. Und er schreibt hier ein Buch, das ganz praktisch und zugänglich sein soll. Also er hat es 1535 geschrieben, deswegen in die Sprache muss man trotzdem erstmal reinkommen. Aber er hat es für ganz normale Menschen geschrieben. Und Luther beschreibt hier einen Weg ins Gebet. Und dabei gibt es drei Schritte. Beim ersten Schritt, da ist sowas wie so eine Tür, so ein Gebet als Tür. Und Luther empfiehlt uns, oder empfiehlt erstmal seinem Barbier, aber darüber auch uns, dass wir uns Hilfen ranholen. Er sagt zum Beispiel, mit dem Vaterunser könnt ihr anfangen zu beten. Die einzelnen Bitten im Vaterunser durchgehen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle hängen bleiben. Oder wir können Psalmen nutzen, um ins Gebet hereinzufinden. Oder die 10 Gebote oder auch ein Glaubensbekenntnis. Oder irgendwelche anderen Texte, liturgische Texte, die uns ein Gebet vorschlagen. Und dabei ist wichtig, diese Texte sind dann keine fertigen Pflichtgebete, keine Texte, die man so beten muss, wie sie da stehen, sondern sie sind Einladungen. Sie laden uns ein, über diese liturgischen Texte, über diese fertigen Texte ins Gebet zu kommen. Sie sind eben eine Tür ins Gebet. Mir ist auch aufgefallen, wenn wir ganz frei beten, auch wenn ich ganz frei bete, dann wird das Gebet oft sehr ähnlich. Wir danken für ähnliche Dinge, wir bitten um ähnliche Dinge und wir drehen uns dann irgendwie doch oft um die gleichen Gedanken. Aber wenn wir zum Beispiel die biblischen Gebete nutzen, um ins Gebet hereinzukommen, dann kann uns das einen größeren Horizont öffnen. Zum Beispiel die Psalmen, die sind so unglaublich vielfältig. Es gibt Psalmen, in denen es darum geht, dass der Psalmschreiber, der Psalmbeter, dass er Gott anklagt, weil er ihn nicht versteht, weil Dinge passieren, die er nicht einordnen kann. die irgendwie nicht mit seinem Glaubens- und Gottesbild übereinstimmen und wo er sich fragt, hey Gott, warum passiert das gerade? Ich glaube und mir passieren so schlimme Sachen, ich versuche mich an dir zu orientieren und ich werde verfolgt. Und dann gibt es andere, denen bist du scheißegal und denen geht's so gut. Warum? Ich verstehe das nicht. Und in den Psalmen wird echt auch Wut ausgedrückt. Da werden Zweifel ausgedrückt und genauso gibt es aber auch Psalmen, die jubeln, die einfach nur vor Freude so sprühen und andere Psalmen, wo es darum geht, hey, wie sehr Menschen Gott vertrauen. Und diese Psalmen, die zeigen uns auf der einen Seite einfach, dass alles vor Gott kommen darf. Und sie zeigen uns einfach auch eine Bandbreite und können uns in neues eigenes Gebet reinführen. Oder wenn wir das Vaterunser nehmen, da geht es um Gottes Namen. Das kann uns inspirieren, irgendwie darüber nachzudenken oder daran weiter zu beten. Es geht um Gottes Reich. Auch das eröffnet große Räume, wo wir anschließen können. Es geht um das tägliche Brot, es geht um Vergebung, es geht um Versuchung, es geht um Rettung. All das können Worte sein, die uns auf Gedanken führen, auf die wir vielleicht alleine gar nicht gekommen wären. Deshalb sind diese Gebete wie so eine Tür, die uns einlädt und die plötzlich einen großen neuen Raum eröffnet. Der zweite Schritt bei Luther ist das persönliche Gebet. Wenn diese Tür geöffnet ist, dann entsteht ein eigenes Gebet. Zum Beispiel, wenn wir das Vaterunser nehmen und kommen zu unser tägliches Brot, gib uns heute. Was ist denn eigentlich mein tägliches Brot heute? Was ist denn das, was ich gerade brauche? Was ist das, wonach ich Hunger habe? Brauche ich Kraft, um den Tag irgendwie durchzustehen? Brauche ich Geduld, weil irgendwie ich auf Antworten warten muss, weil ich irgendwie auf neue Schritte warten muss? Brauche ich Frieden in einer Beziehung, die irgendwie gerade schwierig ist? Brauche ich Hilfe in Entscheidungen, die vor mir liegen? Oder die Zeile, vergib uns unsere Schuld. Wo brauche ich denn heute Vergebung? Vergebung von Gott, Vergebung von anderen, vielleicht auch Vergebung von mir selbst. Und dann können diese Worte ganz persönlich werden. Dann wird das Gebet persönlich. Und Luther beschreibt das Gebet dann als ein Gespräch mit Gott, als etwas ganz Vertrauensvolles. Und das ist dann etwas, wie wir Beziehungen leben, Beziehungen mit Gott. Und da geht es nicht darum, dass irgendetwas perfekt formuliert ist, sondern es geht darum, ehrlich zu werden. Und dann gibt es aber auch einen dritten Schritt. Nachdem wir gesprochen haben, dürfen wir auch hören. Nicht sofort das nächste Gebet, nicht sofort die nächste Bitte, sondern still werden. Still werden und wahrnehmen. Was passiert gerade? Welche Gedanken kommen gerade? Welche Bilder habe ich vor Augen? Sich Zeit nehmen zu hören. Gebet sollte keine Einbahnstraße sein. Gebet ist etwas, was Beziehung ausdrückt. Und Beziehung besteht aus Sprechen und aus Hören. Es stellt sich aber, finde ich, sehr schnell eine Frage beim Hören im Gebet. Wie hört man eigentlich Gott? Also ich vermute, die meisten von uns haben Gott noch nicht mit einer hörbaren Stimme gehört. Und das ist völlig normal. Weil Gottes Antworten, Gottes Sprechen kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass dir plötzlich ein Gedanke in den Kopf kommt und sich da irgendwie Puzzleteile zusammenfügen. Es kann sein, dass dir irgendein Vers aus der Bibel, ein Gedanke aus der Bibel in den Sinn kommt und du merkst, hey, da will Gott mir was sagen. Da steckt irgendwie mehr drin als einfach nur diese bloßen Worte. Es kann sein, dass sich neue Perspektiven auf deine Situation eröffnen. Es kann auch sein, dass du einfach spürst, dass da so ein Frieden aufsteigt, so einen Frieden über die Situation, die gerade da ist. Und es kann tatsächlich auch ein Bild sein, was dir so vor Augen erscheint. Oft sind das keine spektakulären Dinge, sondern kleine Impulse. Und Gott spricht oft leiser als unsere Gedanken. Ich glaube, deswegen ist es auch gut, sich diese Stille zu gönnen. Es ist aber gleichzeitig so, dass wir nicht immer hören. Und auch das ist in Ordnung. Manchmal hören wir einfach nichts. Das ist normal. Weil Gebet nicht einfach nur dazu da ist, Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Gebet ist vor allem Zeit mit Gott zu verbringen. Dass ich mir Zeit nehme, wie in jeder Beziehung, dass man nebeneinander sitzt, manchmal redet, manchmal hört und manchmal auch einfach nur zusammensitzt. Und genau das kann Gebet sein. Bei Gott sein und zu wissen, er ist da und ich bin bei ihm. Zu wissen, wir verbringen Zeit miteinander. Und zwar nicht mit dem Zweck, Fragen beantwortet zu kriegen, sondern einfach Zeit miteinander zu haben. Und zu wissen, Gott ist an meiner Seite. Jesus kannte diesen Rhythmus von, es passiert etwas, es ist viel los und ich bin aktiv und ich nehme mir Zeit, mich zurückzuziehen. Ich nehme mir Zeit, nicht nur zu reden, sondern Zeit, Gott zu begegnen, bevor der Trubel wieder losgeht. Jesus verankert sich neu bei Gott, bei seinem Vater. Wir sind in der Fastenzeit und vielleicht ist Fasten ja gar nicht zuerst Verzicht, sondern vor allem das Raum schaffen. Dass wir Raum schaffen für Stille, dass wir Raum schaffen für Gebet, dass wir Raum schaffen für Begegnung mit Gott. Jesus hat diesen Raum gesucht, mitten im Trubel, mitten in den Erwartungen, mitten im Erfolg. Nicht, weil er gerade zu viel Zeit hatte und nicht wusste, was er machen soll, sondern weil er wusste, ohne diese Zeit mit Gott, ohne das Gebet, da verliere ich meine Orientierung. Und das ist eine Einladung, die auch über dieser Fastenzeit steht. Such diesen Raum und nutze die Türen, die da sind, als Angebote, ins Gebet zu kommen. Nutze die Texte, die es gibt und such diesen Raum, um mit Gott zu sprechen, um auf Gott zu hören oder auch, um einfach mal nur da zu sein. Und dann zu wissen, Gott ist da und du darfst bei ihm sein. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.